Test 1, 2, 3, ja. Ich hatte mir überlegt, mit welchem Thema oder mit welcher Einleitung ich starte, dass ich jeden einzelnen von euch abhole oder so richtig zum Brennen bringe, dass ihr denkt, wow, lass weiterreden, ich möchte zuhören, was Gott dir ganz persönlich sagen möchte. Und ja, ich weiß, jeder Prediger sagt oder wünscht sich das, und dann dachte ich, egal wie ich es verpacke, wenn dein Herz zu ist, und damit meine ich hart wie Stein, dass du nicht ganz offen bist für was Neues, werden die nächsten Minuten reine Zeitverschwendung sein. Aber angenommen, die Botschaft würde jemanden irgendwie mit der Ewigkeit in Berührung bringen, dann hat sich der Abend gelohnt. Ich bin ein Gemeindekind, das heißt, ich bin aufgewachsen mit der Bibel, mit Jesus, mit Gebeten hier, Prediger da. Und in der Schule, vielleicht kennt ihr das, in der Schule merken die anderen Kinder und die Lehrer gleich, oh, der ist bibelgewandt. Ein Gelehrter ist mitten unter uns. Und doch habe ich nicht die Botschaft verstanden gehabt von Jesus. Daher nehme ich an, hier sitzen ähnlich viele Leute. Also nur die Frage ist, wer hat richtig zugehört? Ist das Herz hart? Ist das Herz in Berührung gekommen mit der Ewigkeit? Thema heute, deine Sicht auf Jesus wird Auswirkungen auf die Ewigkeit haben. Deine Sicht. Und wenn manche das so hören, deine Sicht auf Jesus und Ewigkeit, übt das Druck aus. Druck, ob deine Sicht auf Jesus überhaupt korrekt ist. Und unser Gehirn arbeitet so, ich bin Sozialpädagoge, unser Gehirn arbeitet so, das sieht etwas und verarbeitet es und versucht es einzuordnen. Wichtig, unwichtig, interessant, uninteressant. Zum Beispiel, euer Hirn reagiert sofort, wenn ich hier das hier zeige. Ihr denkt gleich, wow, cool. Spotify, Guthaben, aufladen. Oder weiß nicht, wenn ich jetzt hier irgendwie ein Smartphone zeige, schaut mal, wie uncool mein Klappding ist, gell? Ist ja gar nicht mehr so stylisch, ja? Oder heftiges Handy von früher noch. Unser Hirn arbeitet so, das reagiert und ordnet ein. Wichtig, unwichtig, uninteressant, interessant. Dasselbe Ordnungssystem machen wir auch mit Personen. Zum Beispiel, darf ich dich kurz bitten, komm vor. Wie heißt du?
Manuel.
Der Manuel. Unser Hirn arbeitet so. Ihr kommt rein in den Raum, registriert den Manu. Ihr habt gehört, wie die Leute reagieren. Anscheinend hat er irgendein Value. Also. Okay, Applaus. Ihr ordnet ihn ein unter interessant, uninteressant. Ja? Als der Manu seinen Namen noch gesagt hat, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wer hat gesehen, als er aufgestanden ist? Habt ihr gesehen, was er weggetan hat? Seine Bibel, danke, du kannst dich wieder hinsetzen. Unser Hirn arbeitet so, dass es unbewusst vielleicht sogar Dinge registriert. Sympathischer Typ, schräger Typ. Das macht ihr gerade mit mir wahrscheinlich auch. So, wo ordnet ihr den Typen ein? Und ist er creepy, starrt er dich an? Und naja, egal. Hat er es bei H&M gekauft, die Klamotten? Oder sie? Wow, ist die hübsch? Wow, ist der... Und bevor wir gleich in die Bibel eintauchen, möchte ich dazu einladen, gut aufzupassen, denn dein Gehirn ist tricky. Einige von euch hören das Wort Bibel und dein Ordnungssystem fängt an, das irgendwo einzuordnen. Bibel gleich langweilig, gleich Schlafmodus aktivieren. Oder die aktivieren und sagen, Bibel, mal schauen, ob ich die Geschichte kenne, und dann Schlafmodus aktivieren. Oder ist hier jemand da, der wirklich glaubt, dass Jesus heute zu dir sprechen möchte? Denn dazu möchte ich einladen, hören, was Jesus dir direkt sagen möchte. Und bitte, ich weiß, das sagen ganz viele Leute immer hier vorne, oh, Gott möchte zu dir reden, Jesus spricht. In so. Ich fand die Stelle, die wir uns angucken, herausfordernd, aber dann wieder spannend. Wir gehen weiter im Markus-Evangelium. Bevor ich die Bibel... Verse hinprojiziere, kurz den Kontext. Jesus hat seine Mission gestartet. 30 Jahre alt, holt sich ein paar Jünger da zusammen und entweder haben die Leute Hilfe bei ihm gesucht und Hilfe gefunden. Er heilte Menschen, befreite sie von ihren Schmerzen, von ihren Leiden und gab Hoffnung. Und da haben sie im Prinzip gesagt, hey, da ist jemand, der kommt, der uns helfen kann. Und die kamen in Scharen. Oder es gab die Leute, die sich bedroht fühlten. Pharisäer, Schriftgelehrte, die wussten nämlich alles besser. Ja, müsst ihr euch vorstellen, Herr Pharisäer, wieso bin ich arm?
Ja, weil du gesündigt hast.
Oder Herr Pharisäer, wieso bin ich krank? Ja, weil deine Vorfahren wahrscheinlich irgendwo gesündigt haben. Nimm eine Opfergabe, bring sie zum Tempel und dann wird irgendwie alles wieder gut. Die wussten alles besser. Und dann kam dieser Jesus und die standen alle echt doof da. Der stellte ja alles in Frage, was die da gesagt hatten. Und seine Taten sprachen für sich. Ich meine, der heilte die Leute, der hatte Autorität über Dämonen. Das konnten die Geistlichen nicht. Und die Menschen folgten Jesus. Dann heißt es in Vers 20. Dann kehrte Jesus nach Hause zurück. Zugleich liefen wieder so viele Menschen zu ihm, dass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Als seine Angehörigen das erfuhren, wollten sie ihn mit Gewalt von dort wegholen. Der hat den Verstand verloren, sagten sie. Also, seine Angehörigen sagten, der spinnt. Was auch immer der sagt, er ist verrückt. Vers 22, und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er ist vom Teufel besessen. Nur weil er vom Obersten der Dämonen die Macht bekommen hat, kann er Dämonen austreiben. Die Schriftgelehrten setzen eins drauf. Nein, der ist nicht verrückt. Der ist selbst besessen mit einem Dämon und treibt mit seiner Macht die anderen Dämonen aus. Merkt ihr, welche Sicht die Leute hatten? Die einen sagen, der ist ein ganz normaler Mensch und redet ganz viel wirres Zeug. Der vergleicht sich mit Füchsen und Vögeln, die Wohnorte und Nester haben am Er und seine Jünger. Die haben keine Heimat. Ein bisschen weird, oder? Ein bisschen peinlich. Und nun können die Schriftgelehrten es nicht anders erklären, als dass er einfach böse ist. Und jetzt redet Jesus. Und er, Jesus, rief die Schriftgelehrten zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Warum sollte sich Satan denn selbst vertreiben? Und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, wird dieses Haus nicht bestehen können. Wenn sich der Satan also selbst bekämpft und gegen sich auflehnt, ist es aus mit ihm. Das wäre sein Untergang. Niemand kann einfach so in das Haus eines starken Mannes eindringen und seinen Besitz rauben. Erst muss er den Starken fesseln und dann kann er sein Haus plündern. Jesus ist ein super Kommunikator. Er nimmt sich die Zeit, schreit sie nicht an, stellt sie nicht direkt bloß, der ruft sie erstmal zu sich. Aber redet in einem Gleichnis zu ihnen. Und jetzt aufgepasst. In Gleichnissen spricht Jesus eine Wahrheit, die genaues Hinschauen bedarf. Sonst könnte man was verpassen. Warum sollte Satan sich selbst denn vertreiben? Mit anderen Worten sagt er den anderen Leuten, meint ihr wirklich, ich mache die Leute krank, damit ich sie wieder heile? Ich mache sie krank und dann heile ich sie wieder? Dieses Reich ist geteilt. Das kann nicht lange bestehen. Ich habe zu Hause ein Foto, da bin ich 2 Jahre alt und man sieht mich klein und speckig und ich habe Äpfel in der Hand und ich schmeiß die auf den Boden und ich sehe meine Tante im Hintergrund, die hebt sie alle wieder auf. Er hat sie in den Obstkorb wieder getan. Was macht der kleine Daniel? Geht wieder zurück, nimmt die Äpfel, schmeißt sie wieder raus. Was denkt ihr? Absolut ineffektives Zimmer reinhalten, oder? Dieses Zimmer kann so nicht reinbleiben. Der eine macht Chaos, der andere räumt es auf. Was ist die Lösung? Den Starken zu binden. Der 2-Jährige muss erst gefangen genommen werden. Der Vers ist bei mir echt hängen geblieben. Niemand kann einfach so in das Haus eines starken Mannes eindringen und seinen Besitz rauben. Erst muss er den Starken fesseln und dann kann er sein Haus plündern. Und Jesus erzählt hier von einem Bild, das auf den Blick irritierend ist, wenn man die Deutung anfängt, zu deuten halt. Und zwar redet er von einem Raubüberfall. Und Jesus ist der Täter hier. Der Böse? Fragezeichen. Lass genauer hinschauen. Der starke Mann in seinem eigenen Haus ist der Teufel. Der Besitz in seinem Haus sind die Menschen. Und darf ich dich bitten? Ja. Ich brauche einen starken Mann. Wie heißt du?
Daniel.
Daniel, der Starke. Halt fest, genau. Und es ist jemand da, der in diesem Haus ist, der ist stark. Und der hat dann ein paar Leute. Nee, eigentlich hat er Gegenstände bei sich. Auch genannt hier Hausrat oder Besitz. Darf ich euch zwei bitten? Ihr liebt es vorzukommen, oder? Genau. Vielleicht setzt ihr euch einfach hin. Genau. Darf ich euch zwei auch noch bitten, kurz vorzukommen? Ja. Ihr schafft es.
Was machst du jetzt, wenn ihr einfach loslässt?
Wenn du es loslässt. Zieh mal nicht immer das Seil weiter zu, sonst ziehe ich immer mehr raus. Ihr könnt euch auch gerade hinsetzen. Genau. Jetzt muss ich das hier. Die Damen haben mir vorhin gut geholfen, das Ding aufzuwirbeln. So, der Starke in dem Haus ist da und der hat seine Besitztümer. Oh, ihr habt die Hände schon gut positioniert. Die sind hier rumgewickelt. Fühl dich auch rumgewickelt. Sehr gut macht ihr das.
Yes, sir.
Genau, der starke Mann hält alles fest.
So.
Applaus für das Bühnenbild. Dem gehören die Dinge. Ja? Auch wenn die das nicht wussten. Aber lass uns mal kurz in die Realität zurückkommen. Keiner von euch sitzt gekidnappt zu Hause rum, ja? Also, das ist ja ein bisschen ziemlich abstrakt. Aber was, wenn Jesus dieses Bild benutzt, um Menschen zu zeigen, dass die gefangen sind in Ängsten, in Sorgen, in irgendwelchen Gedankengängen von Sinnlosigkeit, von Einsamkeit? Der eine ist in Süchten gefangen, der andere sucht nach Anerkennung. Wie viele Likes habe ich bekommen? Und was ich an dem Bild so krass finde, dass Menschen unter der Herrschaft und Besitz des Teufels sind. Und Jesus sagt, jemand muss reinkommen, um den Teufel zu binden, sodass er Zeit hat, die Leute zu befreien. Ja? Das heißt, im Prinzip, das geht nicht, dass ich hier wieder aufwickel, weil der kommt wieder und macht das Ding zu. Ja? Da ist so ein Bild da drin, dass jemand kommen muss, den hier, vergib mir für so viel Körperkontakt, ist jetzt, ich weiß, ich hätte ein heftigeres Seil mitbringen müssen. Das sieht aus. Der reißt es wie Simson auseinander, gell? Nee, aber versteht ihr, der wird so gebunden, darf ich dich bitten, kurz dich hinzusetzen?
Auf dem Knie, oder?
Ja, das ist egal. Ja, auf dem Knie sieht mehr nach Exekution aus, gell? Genau, und dann hat er Zeit. Dann hat er erst Zeit. Du kannst loslassen. Dann hat er Zeit, die Leute hier frei zu machen. Befreit euch mal ein bisschen selber hier. Nee, gut. Genau. Und in der Zeit hat er Zeit, den Raubüberfall durchzuziehen. Er wird das Haus plündern. Das heißt, ihr dürft euch auf eure Plätze sitzen. Genau.
Und ihr bleibt jetzt gefesselt.
Der Starke bleibt gefesselt, ganz genau. Nee, du kannst dich auch hinsetzen. Danke dir. Danke. Yeah. Können wir unseren Vers wieder bringen? Verstehst du? Jesus möchte frei machen. Und Jesus ist so viel stärker als dieser starke Mann. Ich weiß nicht. Vielleicht kennt ihr das von der Schulzeit, ein paar sind ja immer noch in der Schule. Es gibt manchmal ein paar stärkere Kinder oder ein paar heftigere Mädels, die haben eine Autorität oder eine Macht in einer Gruppe. Ja? In einer Form, dass gemobbt wird, in einer Form, wo man geärgert wird und bloß nicht die Meinung sagen, weil dann, hui, dann wird der Shitstorm über dich losgelöst werden, wenn die Person dann, diese Machtperson, irgendwie noch andere Leute auf dich hetzt. Deswegen manchmal Finger weg von, gell? Aber was, wenn da ein Starker da ist? Ich wurde mal geärgert von jemandem in der Klasse und da kam irgendwann der Hamza. Hamza war 3 Klassen höher und ich kannte den nicht richtig, aber der ging dazwischen und schubste diesen Kopfgrößer-Typen von mir weg, als der mich da anfing rumzurütteln. Und ich weiß nicht, dieses Gefühl war so mega, dass da so ein Starker da ist, der sich endlich zwischen mir und diesem Mobber, wollte ich schon sagen, dem Typen da gestellt hat. Echt so viel Sicherheit, so viel, ein Gefühl von Freiheit war in dem Moment echt da. Und bitte verpasse das nicht. Das ist so unterschwellig und wie so ein Easter Egg, so eine Perle eingebaut in seiner Rede. Frage an dich. Bist du gefangen von Ängsten? Bist du gefangen von Sorgen? Angst von Leuten bewertet zu werden oder nicht genug geliebt oder gesehen zu werden oder nicht wissen, wohin mit deinem Leben. Gefangen in Gedanken wie, ich bin nicht gut genug, ich bin hässlich, zu nichts zu gebrauchen oder sogar nicht würdig vor Gott treten zu dürfen, zu können. Mit dem all dem Mist, den ich da tue, steckst du in solchen Gedanken fest. Jesus sagt, Jesus möchte frei machen und vergeben. Und bitte, verpasse das nicht. Das hat alles mit deiner Sicht auf Jesus zu tun. Denn wer ist dieser Jesus? Ist er dein Befreier? Ist er ein Wegweiser? Ist er so ein anderer, keine Ahnung, da ist der Gandhi da, der Buddha, die Weisheiten von denen und dann kommt dann noch Jesus mit seinen Weisheiten. Ist es so einer? Ja, ich lese gerne die Sprüche. Ja, oder ist es jemand, der lebendig ist bei dir, mit dem man direkt sprechen kann. Und jetzt macht Jesus was ganz Abgebrühtes. Finde ich ziemlich krass. Ist mitten in diesem Gleichnis drin und dann fängt er auf einmal direkt an, sich nochmal zu den Schriftgelehrten zu drehen. Und er spricht eine Warnung aus. Und in anderen Worten war das so ein bisschen... Falls ihr eh nicht diese ganzen Worte ernst nimmt und eh eure feste Meinung habt über mich, möchte ich was aussprechen. Das versichere ich euch an die Schriftgelehrten. Alles kann dem Menschen vergeben werden. Jede Sünde, jede Gotteslästerung, wie schlimm sie auch sei. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der wird niemals Vergebung finden, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Denn sie hatten gesagt, er hat einen unreinen Geist. Habt ihr gemerkt, wie der Sprung war? Da dachte ich mir, hey Jesus, kannst du mal ein bisschen Überleitung bringen, dass wir mal ein bisschen abgeholt werden hier. Diese Verse bringen in manchen Christen ganz viel Unruhe, da sie glauben, vielleicht schon diese Sünde getan zu haben, die nicht vergeben werden kann. Das heißt, ich kann dann nicht mehr gerettet werden, denken die. Ein paar Punkte klarzustellen, um einen kurzen Abriss auf diese Verse noch zu bringen. Und dann Richtung Ende zu wandern. Oh, sind wir gut in der Zeit. Erstens, Jesus spricht hier direkt zu diesen Leuten, die Jesu Wunder leibhaftig gesehen haben und sie dem Teufel zuschreiben. Und Vers 30 löst es ja auf, denn sie hatten gesagt, er hat einen unreinen Geist. Ich meine, wie viele Leute sitzen hier, die Jesus gesehen haben, eindeutige Wunder der Heilung und der Dämonenaustreibung gesehen haben und sagen, Jesus ist vom Teufel. Heftige Aussage. Zweitens spricht die Bibel zum Thema Errettung an zig Stellen von einer Sicherheit in Gottes Hand, durch Glauben Vergebung zu erhalten. Das heißt, wir bauen hier keine Lehre auf diesen paar Versen, dass deine Heilsgewissheit hier gerade ins Wanken kommt, weil du vielleicht diese Sünde begangen hast. Das heißt, glaube und du wirst errettet werden. Das heißt, wenn du jemand bist, der sowieso schon Angst und Sorge hat, ob er die Sünde schon begangen hat, dann gehörst du definitiv nicht zu dieser Personengruppe. Ich glaube eher, du trägst Zweifel, ob Gottes Gnade genug ist für dein Leben, was du da abziehst. Ob du glaubst, vergibt mir Gott da? Kann er das? Ist die Gnade so groß? Weil ganz ehrlich, ich habe ganz oft schon Mist gebaut. Bin zu Jesus gegangen. Kann er das? Kann er mir vergeben? Aber gerne können wir da später in den Dialog gehen. Wenn da jetzt Fragen kommen, hey, aber dann verstehe ich nicht, können wir danach reden. Aber, und das möchte ich hier unterstreichen, und das ist das große Aber, Jesus spricht eine direkte Warnung aus. Wenn du am Ende den Weg überhaupt nicht finden wirst zu Jesus und keine Vergebung der Sünden empfängst, dann bleibt die Schuld und ich möchte nicht herausfinden, was auf der anderen Seite ist, wie das ausschaut. Es findet hier eine Weggabelung statt. Also versteht ihr, der Vers davor oder das Gleichnis davor und das hier, das ist wie so eine Art Weggabelung. Deine Sicht spielt jetzt hier eine Riesenrolle und stellt dich vor eine Wahl. Entweder ist Jesus für dich ein Verrückter, ein Weiser, ein Lehrer oder vielleicht nennst du ihn sogar Sohn Gottes, König, ja, sagen sie ja. Für wen entscheidest du dich? Wo ordnest du ihn ein in deinem Ordnungssystem? Ich stand mit 16 kurz davor, mir mein Leben zu nehmen. Ich habe keinen Sinn gesehen. Ich habe in meinem Kopf durchgespielt das Ganze und dachte mir, du ganz ehrlich, hier durchkämpfen durch das ganze Leben, dann mit 60, 70, 80, dann sich umzudrehen und sagen, gutes Leben gelebt, kannst jetzt in Ruhe sterben, was soll denn das? Ist es alles? Dann geben wir mir gleich die Kugel, bildlich gesprochen, ich wollte mir nicht die Kugel geben. Aber das war dieser Moment, wo ich mir Gedanken gemacht habe, gibt es diesen Gott? Und wie gesagt, ich bin ein Christen, in der Gemeinde aufgewachsen. Das heißt, ich habe genug Predigten gehört. Das heißt, es ist kein Argument zu sagen, du bist in der Gemeinde aufgewachsen, du weißt schon alles. Dein Herz kann immer noch hart sein. Ich habe meine Hand auf die Bibel gelegt damals und habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und ich fing an, das Matthäus-Evangelium zu lesen und ich weiß nicht, ob ich schon mal angefangen habe, da zu lesen. Ich bin kein Lesetyp gewesen. Da fängt es an mit Buch des Ursprungs Jesu Christi. Und dies ist die Geschlechterfolge. Der erzeugte den, der erzeugte den. Ich dachte mir, alles klar, hau rein, ey, was brauche ich, was ist das? Aber ich habe gemerkt, dieses Vakuum hat mich nicht losgelassen. Diese Sinnlosigkeit hat in mir gekratzt. Und ich wollte wirklich wissen, ist das jetzt noch real oder gibt es da noch eine Möglichkeit? Und während ich gelesen habe, und ohne Spaß, es war wirklich in der Mitte vom Matthäus-Evangelium, keine Ahnung, ob es Kapitel 13 war. Aber es war wirklich so, als würde Gott direkt zu mir sprechen und sagen, willst du ein Leben mit mir oder ohne mich leben? Ich dachte mir, ja gut, kann man ja nichts verlieren hier. Sage ich mit. Und ich könnte dir sagen, mein Leben hat sich verändert. Ich sehe Dinge ganz anders. Meine Sicht auf Jesus hat sich verändert. Das war nicht irgendeiner. Das ist der, der mein Leben lenkt, der mein Leben leitet, der König der Könige ist. Wer ist er für dich? Vielleicht ein Sohn Gottes, vielleicht ein König, aber ist er dein König? Dann wirst du anders reagieren. Ich würde mal ganz gern was ausprobieren. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Wir müssen uns vorstellen, da hinten ist eine Uhr, könnt ihr die alle sehen? Da ist auch der Eingang, der große Eingang, ja, der mit zwei Türen da ist. Jetzt stellen wir uns mal vor, da kommt der König rein, gell? Seht ihr das, wie er reinkommt? Wir stellen es uns nur vor, ich weiß schon, ja. Genau, setzt euch mal kurz hin. Mal ganz ehrlich, war ein bisschen lame, gell? Wenn ich da jetzt aufgestanden wäre, dachte ich mir, Alter, was will der? Was ist das hier für ein Manipulationsspiel hier oder Gedankenspiel. Aber was? Was wenn da jemand aufstehen würde und reinkommen würde und ihr würdet ihn sehen und es ist der König der Könige, der dein Leben schon mal berührt hat, der schon mal so Fesseln aufgemacht hat. Was, wenn es der ist, der dir Sinnhaftigkeit gegeben hat, der dir die Einsamkeit weggenommen hat, weil er da sagt, ich bin bei dir. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ich kenne ein paar Leute, die viel Wirkung in meinem Leben gemacht haben. Vielleicht kennt ihr es auch von einer Hochzeit. Manchmal freut ihr sich und sagt, Yay, die sind endlich zusammen und kommen jetzt zusammen hier rausgelaufen. Manche denken sich, nein. Anderes Thema, können wir auch mal drüber reden. aber stellt euch echt mal vor. Stehen wir noch mal kurz auf. Jetzt stellt euch wirklich vor, das ist der König der Könige. Ihr guckt, wie der den Gang entlang läuft. Und während er läuft, merkt ihr an die Geschichten, an die Erinnerungen, die Jesus in deinem Leben tun, getan hat oder dich frei gemacht hat. Was, wenn das der ist? Wenn der zu dir redet, wenn der in dein Herz sprechen könnte. Ihr könnt euch wieder hinsetzen, Dankeschön. Ist cool auf und aufstehen und runtersitzen. Nee. Wenn das der Gott ist, der Mensch geworden ist, der bereit ist, sein Leben zu geben, dass du leben kannst. Und wenn du der einzige Mensch auf der Welt gewesen wärst. Letztens Herr der Ringe geguckt und der Frodo, der läuft da ja und schmeißt das Ding in den Mordor-Vulkan-Ding da. Ihr wisst schon, oder auch nicht. Aber der kommt dann wieder zurück zum Auenland und die kommen da rein, voll die krassen Abenteuer erlebt und keiner kennt die so wirklich so als, das sind die Retter von ganz Mittelerde. Aber was, wenn die es wüssten? Und in einer anderen Szene, da ist der Aragorn und da kommt der Frodo und will sich verbeugen und der Aragorn sagt, das ist der König dann, der sagt dann, vor euch soll sich niemand verbeugen, wir verbeugen uns vor dir. Was, wenn der Erlöser dir so bewusst ist, dass deine Sicht nicht wie die Hobbite im Auenland sind, dass die gar nicht, keine Ahnung, wer das war. Keine Ahnung, welche Rolle der gespielt hat. Aber was, wenn du wüsstest, ey, der hat die Lebensgeschichte, die Geschichte der Welt so in eine Richtung gelenkt, dass du Rettung haben kannst. Dass du von deiner Schuld freigesprochen werden kannst. Dass du mit der Ewigkeit in Berührung kommen kannst. Ich wünsche euch, möge der Schleier fallen und wir diesen Jesus im richtigen Licht sehen. Okay. Danke fürs Zuhören.